Seit wir ins erste Buch Mose eingestiegen sind, ist mir die Schöpfung wieder ganz anders da auch im Bewusstsein drin. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Man denkt eigentlich, das ist so normal, ist das was Besonderes, ja, dass Gott Himmel und Erde erschaffen hat. Aber das wird einem ganz anders bewusst, wenn man sich auch innerhalb des Wortes Gottes entsprechend damit beschäftigt. Und da möchten wir auch heute fortfahren. Wir möchten nochmals in 1. Mose 1 reingehen und möchten mit uns mal bis Vers 31 lesen. Das heißt, das ist das ganze Kapitel 1. Mose 1, 1 bis 31. Es ist ja auf Griechisch das Buch Genesis, auf Hebräisch das Buch Bereshit und das heißt nichts anderes als das Buch der Anfänge. Und hier sind wir ja ganz am Anfang. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Und es ward Abend und es ward Morgen, der erste Tag. Und der Herr sprach, es soll eine Feste entstehen inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidewand zwischen den Gewässern. Und Gott machte die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste, dass es so ward. Und Gott nannte die Feste Himmel. Und es ward Abend und es ward Morgen, der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel und an einen Ort, dass man das Trockene nennt. Und es geschah also. Und Gott nannte das Trockene Land, aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, es lasse die Erde grünes Gras sprossen und Gewächs, das Samen trägt, fruchtbare Bäume, deren jeder seine besondere Art Früchte bringt, in welcher ihr Same sei auf Erden. Und es geschah also. Und die Erde brachte hervor Gras und Gewächs, das Samen trägt, nach seiner Art, und Bäume, welche Früchte bringen, in welche ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es ward Abend, und es ward Morgen, der dritte Tag. Und Gott sprach, es seien Lichter an der Himmelsfeste zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Sie sollen zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre dienen und zu leuchtern an der Himmelsfeste, dass sie die Erde beleuchten. Und es geschah also. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht, dazu die Sterne. Und Gott setzte sie an die Himmelsfeste, damit sie die Erde beleuchten und den Tag und die Nacht beherrschten und Licht und Finsternis unterschieden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es ward Abend und es ward Morgen, der vierte Tag. Und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebendiger Wesen. Und es sollen Vögel fliegen über der Erde an der Himmelsfeste dahin. Und Gott schuf die großen Fische und was da lebt und webt, wovon das Wasser wimmelt, nach ihren Gattungen, dazu allerlei Vögel nach ihren Gattungen. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch, und füllet das Wasser im Meere und die Geflügelmeere sich auf Erden. Das Geflügelmeere sich auf Erden. Und es ward Abend und es ward Morgen, der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendige Wesen nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes nach ihrer Art. Und es geschah also. Und Gott machte die Tiere des Feldes nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, wir wollen Menschen machen, nach unserem Bilde, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh auf der ganzen Erde, auch über alles, was auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen, ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn, männlich und weiblich schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, was auf Erden kriecht. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles Gewächs auf Erden gegeben, das Samen trägt, auch alle Bäume, an welchen Früchte sind, die Samen tragen, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was auf Erden kriecht, allem, was eine lebendige Seele hat, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah also. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es ward Abend und es ward Morgen, der sechste Tag. So viel mal, um einen Überblick zu bekommen, auch hier im Kapitel 1. Das Thema der heutigen Predigt heißt, und Gott sprach. Und Gott sprach. Und ich habe einen Bericht gelesen, wo sich ein Europäer einer Karawane angeschlossen hatte, die durch die Wüste Sahara zog. Und der Führer dieser Karawane war ein Mohammedaner. Und dieser Mohammedaner, der nahm seinen Glauben sehr ernst. Zu gewissen Stunden ließ er halten. Dann stieg er von seinem Kamel herab und breitete seinen Teppich aus und kniete nieder und fing an zu beten. Der Europäer, der sah sich das an und fragte dann spöttisch, hast du etwa Gott jemals gesehen? Nein, sagte der Mohammedaner. Dann brauchst du auch nicht zu Gott zu beten. Was man nicht sehen kann, das gibt es auch nicht, hat der Europäer gesagt. Die Karawane, die setzte dann ihren Weg fort. Abends wurden dann die Zelte aufgeschlagen, es wurden auch Wachposten aufgestellt und ein großes Feuer angezündet, um die wilden Tiere abzuschrecken. In der Nacht, da blieb alles ruhig. Am nächsten Morgen, da ging dann der Karawanenführer um das Lager herum und achtete darauf, ob verdächtige Spuren im Sande zu sehen wären. Er schaute ganz genau hin und er entdeckte tatsächlich die Spuren eines Löwen, der während der Nacht unbemerkt das Lager umschlichen hatte, aber durch das lodernde Feuer letztendlich abgeschreckt wurde. Da holte dieser Karawanenführer den Europäer und sagte zu ihm, siehst du diese Spuren? Was sagen sie dir? Nun, sie sagen dir, dass hier in der Nacht ein Tier herumgestreift ist. Und daraufhin sagte der Karawanenführer, du hast es nicht gesehen, aber die Spuren verraten dir ganz gewiss, es war ein Löwe hier. Und da müssen wir uns fragen, ist nicht die ganze Welt um uns her eine einzige Spur, die uns sagt, hier ist Gott vorbeigegangen? Können wir nicht seine Spuren auch erkennen? Seine Allmacht und Weisheit hat alles geschaffen. Da wurde der Europäer beschämt. Er spottete nicht mehr, wenn der Araber sein Gebet verrichtete. Natürlich wissen wir, dass der Gott der Bibel ein anderer ist, als den, welchen dieser Mohammedaner angebetet hat. Aber doch sehen wir, dass der Araber in diesem Fall näher an der Wahrheit war als dieser spöttische und stolze Europäer. Der meinte, es würde gar keinen Gott geben, also brauchen wir niemanden anbeten. Und liebe Geschwister, wie viel mehr können wir unserem Herrn und Gott danken, dass wir nicht irgendeine vage Vorstellung von einem Gott haben, der wahrscheinlich alles erschaffen hat, sondern dass wir die Bibel haben dürfen, dass wir Gottes Wort haben dürfen. Und dass es hier steht, im Anfang schuf Gott der Herr Himmel und Erde. Das ist ja wunderbar, wenn man das gleich hier so lesen darf. Dass wir das mit Sicherheit wissen dürfen und hundertprozentige Gewissheit haben, dass es den lebendigen und dreieinigen Gott gibt. Der Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ja, wir dürfen überall Gottes Spuren sehen, wenn wir nur ein bisschen nachschauen. Ja, und noch mehr als die Spur eines Löwen. Im Anfang schuf Gott, das war ja auch das Thema unserer letzten Predigt. Der Unglaube, was sagt der? Der Unglaube sagt, das kann ja gar nicht sein, das ist ja lächerlich. Und wenn oder wie und wann soll das geschehen sein? So sagt der Unglaube. Die Antwort der Bibel lautet, durch Glauben erkennen wir, dass die Weltzeiten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Also das, was man sieht, aus Unsichtbarem entstanden ist. Hebräer 11, Vers 3. Die Bibel sagt, dass Gott der Herr diese Erde und das Universum schuf, mit allem, was darin enthalten ist. Die Bibel sagt, Gott schuf durch sein Wort. Gott schuf aus dem Nichts. Gott schuf in 6 aufeinanderfolgenden Tagen. Auch das wollen wir festhalten. Die Weisheit dieser Welt mag darüber lächeln und dies als Einfältigkeit oder als Leichtgläubigkeit abtun. Heute heißt es, wir sind doch aufgeklärt hier in Europa oder in Deutschland. Wir wissen es doch heute besser. Wir haben doch keinen mittelalterlichen Glauben. Die Wissenschaft, die meint es zudem beweisen zu können. Man meint heute, was in der Bibel steht, das sei veraltet, verstaubt und längst überholt. Vielleicht habt ihr euch schon mit den Menschen draußen unterhalten. Doch vielmehr muss man sagen, welch ein Wahnsinn, sich so von Gott abzuwenden, wo schon in diesem Land solch eine Erkenntnis Gottes da war. Welch ein Trugschluss, ja welch ein Unsinn, sich so von Gott abzuwenden. Welch eine Unfähigkeit, muss man da sagen, den Zweck und die Absichten Gottes und seines Wortes so misszudeuten. Der amerikanische Professor für Biochemie, Stanley Miller, hatte 1953 als 23-jähriger Student versucht, den Ursprung des Lebens im Labor nachzuvollziehen. Vielleicht habt ihr auch schon mal davon gehört. Er füllte einige Liter Methan, Ammoniak und Wasserstoff und etwas Wasser in einen Glasapparat und beaufschlagte alles mit Blitzen. Als Miller dann nach Tagen diese zähe Masse analysierte, fand er Aminosäuren darin. Dies würde darauf hindeuten, dass das Leben in einer solchen Ursuppe entstanden ist. 40 Jahre danach, das heißt 1993, wurde Miller zu diesem Experiment befragt. Und er antwortete, die Lösung des Rätsels vom Ursprung des Lebens habe ich als schwieriger erwiesen, habe sich als schwieriger erwiesen, als er es sich je vorgestellt habe. Keine der gegenwärtigen Hypothesen über den Ursprung des Lebens vermag zu überzeugen. Er bezeichnete sie als Unsinn bzw. als chemische Kopfgeburten. Also wieder etwas, was fehlgeschlagen hat. Warum hält man aber dennoch an der Evolutionslehre fest? Eine mögliche Erklärung gibt der amerikanische Wissenschaftsjournalist John Horgan. Er sagt, was kann ein ehrgeiziger junger Biologe tun, um sich in der nachdarwinistischen Post-DNS-Ära einen Namen zu machen? Eine Möglichkeit besteht darin, darwinistischer als Darwin zu sein und die darwinistische Theorie als letztgültige, unüberbietbare Wahrheit über die Natur zu akzeptieren. Diesen Weg hat der Oberaufklärer und Reduktionist Richard Dawkins von der Oxford-Universität beschritten. Er hat aus dem Darwinismus eine furchteinflößige Waffe geschmiedet, mit der er alle Ideen zertrümmert, die seine entschieden materialistische Konzeption des Lebens in Frage stellen. Doch ich denke, wir tun gut daran, das zu glauben, was die Bibel schon immer sagte. Der Schöpfer Himmels und der Erde hat das Leben erschaffen. Und liebe Geschwister, wir können uns ganz gewiss darin sein. Es gibt heute so viele Theorien und so viele Nachforschungen. Wir können uns ganz gewiss darin sein, dass es nicht Gottes Absicht ist, dich und mich zu einem Wissenschaftler zu machen. Obwohl man heute mehr denn je auch wissenschaftlich nachweisen kann, dass Gott geschaffen hat und dass die Evolution wirklich ein Irrglaube ist. Es ist auch wunderbar, dass es Kinder Gottes gibt, die vieles anhand der Geschichte und anhand der Erforschungen mit Tatsachen auch belegen können. Es gibt auch sehr gute Vorträge. Doch was ist eigentlich Gottes Absicht für dich und für mich? Seine erste Absicht ist es, um in uns anhand seines Wortes durch den Glauben seine heilige Gegenwart zu offenbaren. Besser gesagt, uns in seine heilige Gegenwart zu führen, und zwar als wahre Anbeter. Das ist seine Absicht. Deswegen brauchen wir brauchen keine Wissenschaftler werden. Gott möchte, dass wir Anbeter sind, deren Herz und deren Verständnis durch sein heiliges Wort belehrt und geleitet wird. Da braucht es keine Nachweise, es braucht keine verstandesmäßigen Verkopfungen. Und nicht umsonst sagt der Herr Jesus im Neuen Testament, du musst nur eines tun. Er sagt, wahrlich, ich sage euch ganz gewiss, wenn ihr nicht umkehret und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Matthäus 18, Vers 3. Wenn ihr nicht umkehret und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Was heißt das, kindisch zu werden? Ganz bestimmt nicht. Aber kindlich zu werden. Natürlich ist es schön, wenn man vieles nachforschen und auch beweisen kann. Doch zuerst möchte unser Herr und Gott dein und mein ganz einfältiges und schlichtes Vertrauen. Werde einfach wie ein Kind. Es hat also damit etwas zu tun, ob ich dem lebendigen Gott mein Vertrauen schenken will oder ob ich es ihm nicht schenken will. Und zunächst wollen wir uns in dem heutigen Punkt damit beschäftigen, wie hat Gott geschaffen? Das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen will, und das ist auch heute der einzige Punkt. Wie hat Gott geschaffen? Wie hat Gott geschaffen? Ich denke, irgendetwas muss euch aufgefallen sein, als wir vorhin diesen Bericht gelesen haben. Wenn ihr genau zugehört oder mitgelesen habt, dann fällt es direkt einem ins Auge in diesem Schöpfungsbericht, dass es fortwährend heißt, und Gott sprach. Und Gott sprach. In den Versen 3 bis 30 lesen wir es ungefähr 9 Mal, dass Gott sprach. Gott sprach, und was ist die Folge, wenn Gott spricht? Dann geschieht etwas. Das ist wunderbar in diesem Text zu sehen. Ist es nicht auch das, was wir eigentlich immer wieder auch in unseren Kreisen betonen? Ich meine zumindest. Vielleicht auch manches Mal, wenn wir etwas enttäuscht sind, wenn keine Menschen zum Glauben kommen, wenn wir irgendwo Gottes Wort weitergeben, wenn wir Zeugen von unserem Herrn sind und ein Wort Gottes weitergeben, oder wenn wir ein Traktat verteilen, oder wenn wir vielleicht auch bald wieder Kalender verteilen, sagen wir es dann nicht auch? Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Und da können wir dran festhalten, wenn Gott spricht, dann geschieht etwas. Wir wissen aus Jesaja 55, Vers 11, da sagt es der Herr, also soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es soll nicht leer zu mir zurückkehren, sondern ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es sende. Und es geht vom ersten Buch Mose bis hin zur Offenbarung. Das Wort Gottes richtet aus, wozu es Gott sendet, und tut, was ihm gefällt. Also haben wir da viel Freimütigkeit, auch wenn wir das Wort Gottes an andere Menschen weitergeben. Gottes Wort wirkt in Kraft. Gestern hatte ich es 2 Mal gehört, und es hat mir sehr, sehr weh getan, als da 2 Brüder sagten, heute, da kann man nicht mehr solche Verse wie Johannes 3, Vers 16 an die Menschen weitergeben. Wie kann man zu jemandem sagen, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahin gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das kann man heute den Menschen nicht mehr sagen, das versteht auch keiner. Das mag sein, dass es die Menschen heute schwer verstehen. Und wir müssen ihnen natürlich auch das Wort Gottes auslegen. Wenn wir einen Vers sagen, dann müssen wir es ihnen auch auslegen können. Das ist auch wichtig. Doch, liebe Geschwister, es darf niemals dazu führen, dass wir meinen, dass wir den Menschen keinen einzigen Vers aus der Bibel mehr sagen können heute. Nicht einmal so einen ganz, ganz wichtigen Vers. Es ist schlechthin der goldene Vers der Bibel, Johannes 3, Vers 16. Merken wir uns, Gottes Wort ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt hindurch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ja, wenn wir das nicht für wahr halten, dann kann ich die Bibel wegtun. Dann kann ich mit meinen klugen Worten vielleicht irgendwelche Menschen versuchen zu erreichen. Aber ob sich der Geist Gottes dazu stellt, ist eine andere Frage. Sehr, sehr beschämend, wenn man von Glaubensgeschwistern so etwas hört. Man kann nicht den Leuten Gottes Wort weitergeben. Wir wollen dem Herrn vertrauen, dass er auch heute noch durch sein Wort wirkt. Und wo er spricht, dass auch da etwas geschieht. Halten wir daran fest. Nun kommen wir wieder zurück zum Schöpfungsbericht. Wie hat Gott geschaffen? Das war unser Ausgangspunkt. Wie bereits erwähnt, lesen wir im Schöpfungsbericht fortwährend davon, dass Gott sprach. Und wenn Gott spricht, dann geschieht etwas. Schlagen wir hierzu jetzt nochmal den Psalm 33 auf, den uns der Alexander vorhin gelesen hat. Psalm 33. Denn da steht eine entscheidende Aussage drin, die genau das aufzeigt, was wir hier auch im ersten Buch Mose lesen. Psalm 33. Und zwar heißt es hier in Vers 6, die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Geist seines Mundes. Er türmt die Meereswellen auf und sammelt Wasservorräte an. Alle Welt fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Welch ein gewaltiger Satz, Vers 9. Denn er sprach und es stand da. Und es geschah. Und er gebot und es stand da. Also merken wir uns, wenn Gott etwas spricht und wenn Gott etwas gebietet, dann geschieht auch etwas. Ganz bestimmt. Leider sind auch wir manches Mal solche Leute, die Gott nicht immer beim Wort nehmen. Oh, wird das Gott wirklich tun, was ich hier gelesen habe? Da kommen Zweifel im Herzen auf und schnell mischt sich der Teufel noch rein. Ach, das wird Gott bestimmt nicht tun. Natürlich wollen wir auch Gott nicht herausfordern, wir wollen ihn nicht auf die Probe stellen, aber wir dürfen ihm vertrauen, wir dürfen uns auf sein Wort stützen. Und wir dürfen nicht so tun, als Gott dieses oder jenes heute nicht mehr tun könnte. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit derselbe. Natürlich wollen wir auch die Heilszeiten berücksichtigen. Aber wir dürfen Gott noch Großes, sehr Großes und viel zutrauen. Doch lassen wir uns bitte niemals diesen kindlichen und einfältigen Glauben rauben, von dem wir auch vorhin gesprochen haben. Nicht umsonst sagt uns auch der Judasbrief in Bezug auf die Gläubigen und die Endzeit: Ihr aber, Geliebte, erbauet euch selbst auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. In unserer heutigen Zeit kann uns so viel den Glauben rauben. Den ganzen Einfluss der Gesellschaft und der Medien und was da alles um uns herum schwirrt heute, die ganze Werbeindustrie. Ihr aber, Geliebte, erbauet euch selbst auf euren allerheiligsten Glauben. Sieh selbst darauf, dass dir der Glaube nicht abkommt. Aber wir dürfen auch den Herrn Jesus bitten, dass unser Glaube nicht aufhöre. Nun kommen wir wieder zurück zu 1. Mose, zu unserem Schöpfungsbericht. Lassen wir uns persönlich davon überzeugen, dass immer etwas geschehen ist, dass immer etwas zur Ausführung kam, wenn Gott gesprochen hat. Wir gehen das jetzt mal kurz der Reihe nach durch. Vers 3. Gott sprach, es werde Licht. Und gleich im Anschluss heißt es, und es ward Licht. Vers 6. Gott sprach, es soll eine Feste entstehen inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidewand zwischen den Gewässern. Und Gott machte die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Dass es so ward, steht hier am Schluss von Vers 7. Vers 9. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, dass man das Trockene sehe. Dahinter steht, und es geschah also. Vers 11. Und Gott sprach, es lasse die Erde grünes Gras sprossen und Gewächs, das Samen trägt. Fruchtbare Bäume, deren jeder seine besondere Art Früchte bringt, in welcher ihr Same sei auf Erden. Was steht dahinter? Und es geschah also. Vers 14. Es seien Lichter an der Himmelsfeste zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre dienen und zu Leuchtern an der Himmelsfeste, dass sie die Erde beleuchten. Vers 15 am Ende. Und es geschah also. Vers 20. Und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebendiger Wesen und es sollen Vögel fliegen über die Erde an der Himmelfeste dahin. Vers 21. Und Gott schuf die großen Fische und alles, was da lebt und webt, wovon das Wasser wimmelt nach ihren Gattungen, dazu allerlei Vögel nach ihren Gattungen. Und Gott sah, dass es gut war. Es ist also geschehen. Vers 24. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendige Wesen nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes nach ihrer Art. Und am Ende, Vers 24, und es geschah also. Vers 26, und Gott sprach, wir wollen Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh auf der ganzen Erde, auch über alles, was auf Erden kriecht. Und dann heißt es in Vers 27, und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn männlich und weiblich. Es ist also geschehen. Vers 29, und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles Gewächs auf Erden gegeben, das Samen trägt, auch alle Bäume, an welchen Früchte sind, die Samen tragen. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was auf Erden kriecht, allem, was eine lebendige Seele hat, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und am Ende Vers 30. Und es geschah also. Und jetzt noch Endresultat, Vers 31. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es ward Abend und es ward Morgen der sechste Tag. Man könnte auch hier drüber schreiben, es war alles sehr gut. Sehr gut. Liebe Freunde und Geschwister, ist es nicht gewaltig? Hier sehen wir, welch eine Macht und Kraft das Wort Gottes hat. Gott sprach und es geschah. Natürlich lesen wir auch hier zwischendrin in manchen Textpassagen, dass wir sehen, Gott, der Herr, hat geschaffen. Dass er hier auch etwas getan hat. Dass das Wort durch Schaffung bzw. Schöpfung zur Ausführung kam. Doch zuerst war immer das Wort, und daran wollen wir festhalten heute, zuerst war immer das Wort. Deswegen auch das Thema, und Gott sprach. Zuerst war immer das Wort, und dann kam es zur Ausführung. Ganz ähnlich ist es ja auch bei uns heute. Wenn wir irgendetwas planen, oder wenn wir etwas tun wollen, dann kommt es normalerweise zuerst zur Aussprache. Dieses oder jenes will ich tun. So oder so soll es werden. Und danach versucht man dann normalerweise das Geplante oder Ausgesprochene umzusetzen. Natürlich kann man auch manches in Auftrag geben. Zum Beispiel Produktionsarbeiten oder handwerkliche Arbeiten oder was es alles gibt, was getan werden soll, irgendwelche Dienstleistungen. Nicht viel anders oder ähnlich ist es bei einer Firma oder beim Militär. Wenn der Chef Anweisungen erlässt, zuerst spricht der Chef und dann muss was geschehen. Natürlich, Gott wollen wir jetzt hier nicht mit einem Chef vergleichen. Aber zuerst muss was ausgesprochen werden und dann geschieht es normalerweise auch. Oder beim Militär, ich kann mich gut daran erinnern, bei der Bundeswehr. Hab die Zeit auch mitgemacht. Da hat zuerst mal der Feldwebel was gesagt und dann war das zu tun oder der Unteroffizier. Wenn man draußen auf dem Feld war, hat man einen Fliegeralarm geprobt und jetzt schnell alle hier flach liegen auf die Wiese und dann durchroppen, egal ob vorher der Landwirt hier durchgefahren ist und hier seine Jauche ausgefahren hat, spielte keine Rolle. Du hast jetzt niederzulegen, hast du durchzuroppen. Befehl. Zuerst das Wort und dann muss das geschehen. Und wenn du es nicht getan hast, dann war es ungehorsam. Bei Gott sehen wir auch, er hat zuerst etwas gesagt. Zuerst war das Wort der Ausspruch Gottes. Und dann ist etwas entstanden. Das sagt uns nicht nur das erste Buch Mose. Da können wir auch das Neue Testament lesen. Wenn ihr euch schon mit dem Johannesevangelium beschäftigt habt, dort heißt es, alles ist durch dasselbe entstanden. Durch was? Durch Gottes Wort. Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort, heißt es dort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dies war im Anfang bei Gott. Und dann heißt es in Johannes 1, Vers 3, alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Gewaltig, können wir uns gar nicht vorstellen, durch das Wort. Vielleicht denken wir manches Mal, dass wir auch ganz gut ohne das Wort Gottes durch den Tag kommen können. Oder dass wir vielleicht ganz gut auch ohne das Wort Gottes etwas bewegen können oder bewirken können. Aber liebe Geschwister, wenn wir das denken, dann leiden wir unter einem Trugschluss. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann müssen wir uns mit dem Wort Gottes befassen. Wir müssen das Wort Gottes verinnerlichen. Wir müssen uns auf das Wort Gottes stützen. Wir müssen unseren Glauben darauf stellen. Und wenn das Wort Gottes bei uns vorhanden ist, dann wird auch Gott in unserem Leben wirksam sein. Erster Mittwoch im Gebetsabend hatten wir uns wieder ganz bewusst vor Augen gehalten, dass uns Gottes Wort so viele Verheißungen gibt. Und ich bin überzeugt, wir leiden an einer Unterernährung, weil wir die Verheißungen Gottes nicht in Anspruch nehmen. Wir stützen uns nicht darauf. Dabei sagt Gott, du darfst dich darauf stützen. Zum Beispiel Matthäus 7. Er sagt, bittet, so wird euch gegeben. Schon die erste Verheißung oder eine Verheißung von vielen. Gott sagt, du darfst bitten. Und wenn du bittest, dann gebe ich dir auch. Es heißt sogar dann im Anschluss, denn jeder, der bittet, der empfängt. Natürlich hat es auch eine andere Voraussetzung, dass wir im Willen Gottes bitten. Das müssen wir auch sehen. Aber wenn es im Willen Gottes ist, dann können wir es glauben. Bittet, so wird euch gegeben. Danke, Herr, dass du mir es geben willst. Ich weiß, dass es dein Wille ist. Amen. Doch da müssen wir uns immer wieder hinterfragen. Stellen wir uns wirklich auf das Wort? Oder gehen wir in den Gottesdienst oder in die Bibelstunden, lassen alles so über uns ergehen, gehen nachher wieder zurück in unseren Alltag und denken, ja, jetzt haben wir wieder diese Pflicht auch abgeleistet und dann gehen wir halt so weiter in unserem Trott. Aber wir müssen irgendwo herauskommen aus unserem Trott. Wir müssen uns auf das Wort stellen. Wir müssen damit rechnen, dass Gott in unserem Leben wirkt, dass er seine Verheißungen erfüllt. Andererseits ist es natürlich auch eine große Schwachstelle, wenn in so einer Gemeinde, wo es ohnehin nicht viele Leute sind, aber wenn dann nur einer zum Gebet kommt, was kann da Gott bewirken in der Gemeinde, wenn wir seine Fülle erwarten? Warum soll Gott etwas tun, wenn wir ihn als Gemeinde nicht bitten? Gott legt einen ganz großen Segen drauf, wo mehrere im Gebet versammelt sind, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, oder wo sich zwei auf Erden eins werden über irgendetwas, was sie bitten wollen. Aber wenn wir ihn nicht bitten, wenn wir sagen, wir brauchen nichts, aber nicht als Gemeinde, dann wird uns auch nichts geben, da bin ich überzeugt. Warum soll uns Gott etwas geben? Unser Ausgangspunkt war, wie hat Gott geschaffen? Unsere Antwort lautet, Gott sprach und es geschah. Wie hier manches im Einzelnen entstanden ist, das lässt sich nicht in allem bis ins Detail erklären. Wir können es auch nicht bis ins Detail erklären, wie es möglich war, dass der Herr Jesus zu seiner Zeit hier auf Erden 5000 Leute auf einmal gesättigt hat, und zwar mit 5 Broten und 2 Fischen. Wie ist das möglich? Ich kann es nicht erklären. Für uns ist es auch unerklärlich, wie es möglich war, dass der Herr Jesus, als er hier auf Erden war, dem Wind und dem Wetter Befehl gegeben hat. Doch bei Gott ist eben nichts unmöglich und der Herr Jesus ist Gott. Denken wir, als die Jünger auf dem See Genezareth unterwegs waren und dann dieser gewaltige Sturm aufkam und der Herr Jesus hinten auf dem Schiff, auf einem Kissen schlief und da die Wellen, die peitschten ins Schiff hinein und das Schiff drohte zu überfluten. Und die Jünger ihn dann fragen, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Sie mussten den Herrn Jesus wecken. Und was tat er? Er stand auf, bedrohte den Wind und sprach zum Meere, schweig, verstumme. Da legte sich der Wind und es ward eine große Stille. Was muss das für ein Entsetzen ausgelöst haben bei den Jüngern? Ich weiß nicht, wie es uns jetzt gehen würde. Aber wir müssen sehen, was haben wir für einen wunderbaren und für einen gewaltigen Herrn. Er sprach und es geschah und es hat er getan in Gestalt eines Menschen, auch hier auf Erden. Und wie wunderbar hat uns der Herr Jesus selbst den Schöpfer geoffenbart, in seiner Person. Hierin sehen wir, dass Jesus Christus selbst die Offenbarung des lebendigen Gottes ist. Des Gottes, der alles erschaffen hat. Würde ihm sonst der Wind und die Wellen gehorchen? Nein, niemals. Wir können es versuchen, Wind und Wellen zu gebieten, aber wir haben keine Chance. Der Herr Jesus, der konnte Aussätzige heilen, der konnte Lahme gehend machen, der konnte Blinde sehend machen, der konnte selbst Tote zum Leben erwecken. Das war für ihn alles kein Problem. Bei Gott, unserem Herrn, ist nichts unmöglich. Als er vor dem Grabe seines lieben Freundes Lazarus stand, da hat er geweint mit den Juden. Er war zu Tränen gerührt. Aber er hat seinen Zeitgenossen Hoffnung gemacht. Er hat ihnen gezeigt, dass auch er über dem Tod steht. Und als er dann rief, Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene aus dem Grab. An Händen und Füßen mit Grabtüchern gewickelt, eingebunden von oben bis unten. Aber er kam heraus. Vielleicht haben manche Gemeinde, da kommt jetzt ein Gespenst, aber es war Lazarus, der zum Leben auferweckt wurde. Und Jesus spricht zu ihnen, bindet ihn los und lasset ihn gehen. Liebe Freunde und Geschwister, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Es geht über unseren menschlich begrenzten Verstand und über unser menschlich begrenztes Denken und Handeln hinaus. Es ist einfach Gott, er ist größer als wir, er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er sprach und es geschah. Unser geliebter Herr Jesus hat in sich selbst Gott den Schöpfer geoffenbart. Und das müssen wir hier bereits im 1. Buch Mose sehen. Als der Herr Jesus in diese Erde kam, da kam er nämlich in sein Eigentum hinein. Der große Schöpfer kam in sein Eigentum hinein. Er kam nicht nur in sein Volk hinein, sondern auch in seine Schöpfung. Und ich frage uns, hat jemand jemals Größeres getan als der Herr Jesus selbst? Hat jemand größere Liebe erwiesen als unser geliebter Herr selbst? Gibt es irgend sonst jemand, nach dem heute eine Religion benannt wird, der uns den himmlischen Vater offenbaren könnte? Kann das ein Mohammed tun? Hat Mohammed sein Leben am Kreuz gelassen, sein kostbares Blut vergossen? Hat Mohammed ewiges Leben geschenkt? Diese Religion, die ganze Welt zu vereinnahmen versucht, und das noch mit Gewalt und Terror, Es ist so schade, dass so viele Menschen auf solche Religionsstifter hereinfallen. Jesus Christus ist kein Betrüger. Und Jesus Christus hat sich für uns dahingegeben. Für dich und für mich ist er hinausgegangen aus den Toren Jerusalems, wir wissen es, hat das Holz auf sich genommen, Schmach getragen, verspuckt und gelästert, dann lässt er sich ins Kreuz schlagen, vergießt sein kostbares Blut aus lauter Liebe zu dir und zu mir, damit wir durch ihn leben dürfen, damit viele, viele durch ihn leben dürfen. Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt. Es wird einmal kein Mensch vor Gott verklagt werden, weil er die Erbsünde empfangen hat. Aber jeder Mensch muss sich für das verantworten, was er getan hat. Und wenn er nicht erlöst worden ist, dann muss er in die ewige Verdammnis. Hätte er noch so religiös gelebt. Gibt es jemanden größeren als unseren Herrn Jesus? Gibt es jemanden außer ihm? Die Menschen mögen suchen, wo sie wollen. Doch da ist keiner außer ihm. Keiner ist wie du, wie es in diesem Liedvers heißt. Es tut schon sehr weh, wenn es Menschen gibt, die an einen gewissen Schöpfer glauben, aber nichts von dem Herrn Jesus wissen, von dem Erlöser, der auch ihnen die Hand da reichen will. Ich möchte auch dich ergreifen an deiner rechten Hand. Schlag ein, sagt auch zu jedem Moslem. Und merken wir uns, Jesus ist einzigartig. Er ist Gott. Wir müssen es auch unbedingt wissen, was das Neue Testament über ihn, diesen Einzigartigen, den Sohn Gottes, sagt. Kolosser 1, Vers 16. Was sagt uns das Neue Testament? In ihm ist alles erschaffen worden. Was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Der Sohn Gottes. Und den müssen wir hier schon im ersten Buch Mose sehen. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Jesus Christus ist die ausführende Gewalt in der Schöpfung. Wir sehen den dreieinigen Gott in der Schöpfung. Das heißt, auch hier der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Wir sehen aber, dass durch den Herrn Jesus alles geschaffen wurde. Wir wissen nicht von allem, wie es im Detail geschehen ist, wie ich doch schon gesagt habe. Doch wir wissen, dass in ihm und durch ihn alles erschaffen wurde. So groß ist dein und mein Herr. Und um dies alles abzurunden, wollen wir uns noch kurz daran erinnern, wie Jesus, der Sohn Gottes, noch benannt wird. Ihr kennt die Offenbarung. Dort wurde uns von einem berichtet, welcher der Treue und Wahrhaftige genannt wird und der mit Gerechtigkeit richten wird. Seine Augen sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupte sind viele Kronen. Offenbarung 19, Vers 13, und er ist angetan mit einem Kleide, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt wie? Das Wort Gottes. Sein Name ist das Wort Gottes. Und wenn wir das jetzt im Zusammenhang sehen mit dem ersten Buch Mose, und Gott sprach und es geschah. Im Anfang war das Wort, wie es Johannes uns sagt. Und alles ist durch dasselbe, durch das Wort entstanden. Dann können wir auch ganz leicht Kolosser 1 einordnen. Alles ist in ihm und durch ihn geschaffen. Wenn Johannes sagt in seinem Evangelium, alles ist durch das Wort, alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Da können wir es wirklich mit Recht sagen, dass unser Herr Jesus die ausführende Macht und Gewalt der ganzen Schöpfung ist. Und nicht umsonst sagt er zu dir und zu mir auch heute noch, mir ist gegeben alle Macht oder alle Gewalt, wie Schlachter übersetzt, im Himmel und auf Erden. Und darum dürfen wir auch heute noch hingehen und den Missionsauftrag ausführen. Und er sagt zu dir und zu mir und sie, ich bin bei dir, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Weltzeit. Das heißt, bis er wiederkommt, in Macht und Herrlichkeit. Aber denken wir ja nie, dass ihm irgendetwas entgehen würde auf dieser Erde. Ihm ist gegeben alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf Erden, und er wird nichts zulassen in unserem Leben, was er nicht sieht oder was er nicht im Griff hat. Welch ein Vorrecht ist es, diesen Herrn und Schöpfer zu kennen, ihn als Herrn und Heiland zu haben. Welch ein Vorrecht ist es, an ihn zu glauben und sich in ihm geborgen zu wissen. Wir könnten, wenn wir in der Wüste Sahara wären, diese Mohammedaner sagen, ja, sehr schön, dass du an Gott glaubst. Aber weißt du, da ist noch jemand, der möchte dich auch erretten. Und vielleicht sollten wir wirklich auch an solche Menschen noch viel mehr denken und ihnen einfach einen ganz kleinen Impuls weitergeben in aller Liebe. Da ist noch mehr. Da offenbart sich dieser Schöpfer Gott in dem Erlöser. Welch ein Vorrecht ist es, an ihn zu glauben und sich in ihm geborgen zu wissen. Und Gott sprach, und es geschah, wohl dem, der auf ihn vertraut. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen danken. Wir möchten aber auch um Vergebung bitten, Herr, wo wir oft so schwach und so kleingläubig sind, woher dir so wenig vertrauen. Wir möchten dir danken, Herr, dass wir immer wieder auch in deinem Wort, Herr, deine Macht und Herrlichkeit schauen dürfen. Vom ersten Buch Mose an bis hin zur Offenbarung zeigst du dich in solcher Macht und Herrlichkeit. Ja, und wir möchten auch heute in unserem Leben damit rechnen, Herr, dass du, Herr, auch Großes tust. Dass du, Herr, auch noch Großes tust in dieser letzten Zeit, auch innerhalb deiner Gemeinde, auch hier vor Ort. Wir möchten dafür beten, Herr, dass du es schenkst, Herr, dass noch viele Menschen zum Glauben kommen, aber auch, dass jeder einzelne, Herr, auf deine Wiederkunft zubereitet wird. Und dass du jedem von uns, Herr, den Glauben mehrst und stärkst, dass wir uns nicht, Herr, von anderen Dingen vereinnahmen lassen. Du weißt aber auch, Herr, um den Alltag, der bei jedem da ist, dass man schnell auch niedergeworfen wird, niedergeschlagen wird, manchmal auch erschöpft ist und müde, vielleicht auch manchmal träge. Aber Herr, da bitten wir dich, dass du uns wieder neue Kraft gibst, dass du uns, Herr, an deiner rechten Hand hältst und dass wir von dir wieder aufgerichtet werden, dass wir dir wieder aufs Neue und in Frische nachfolgen dürfen, in völligem Vertrauen zu dir. Dafür möchten wir beten und möchten es glauben, Herr, dass es du in unseren Herzen bewirkst und dass wir, Herr, bereit sind auf deine wunderbare und herrliche Wiederkunft. In aller Frische, dir sei die Ehre.